Wir alle Bescheid. Alle sind dankbar und Gott versorgt nicht nur uns, sondern die ganze Welt, die ganze Natur. Und ich fand so schön in diesem Lied, dass auch von dem Ganzen, was so alles kriecht und läuft in dieser ganzen Welt und singt und brüllt, auch gesungen wurde. Gott versorgt die Natur, er versorgt die Menschen, er versorgt uns. Und das hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Und für diejenigen, die es noch nicht wissen oder noch nicht weiter wie bis nach Bremen gefahren sind, es gibt auch Teile in Deutschland, wo es Berge gibt. Da sind auch die Leute dankbar. Nicht wahr, Florian? Genau, in Bayern zum Beispiel. So ist es. Danke. Alle sagen Gott Danke. Viele Menschen danken Gott. Aber es gibt einen Unterschied, wenn ein ungläubiger Mensch dankbar ist oder ein Gläubiger. Ich glaube, die Dankbarkeit eines gläubigen Menschen hat eine viel tiefere Dimension. Deshalb das Thema als Frage, wofür können wir als Christen dankbar sein? Keine Angst, ich werde jetzt keine freie Runde jetzt machen und ihr werdet hier erzählen, sonst hätten wir gleich hier noch vor dem Abendmahl den Gottesdienst beenden müssen. Das werden wir nicht tun. Aber heute beim Erntedank fragen wir uns einfach, was ist das Entscheidende für uns Christen, wofür wir dankbar sind? Wir werden in der nächsten Zeit uns mit der Frage oder mit dem Thema des christlichen Glaubens befassen, in Gottesdiensten auch und in den Bibelstunden. Aber heute nur drei Fragen. Was bedeutet eigentlich christlicher Glaube? Zweite Frage, was bewirkt dieser Glaube in uns selbst und bei anderen? Und wie können wir und wofür können wir als diese Gemeinde heute am 2. Oktober 2022 dankbar sein? Haben wir schon einiges gehört, aber ich glaube, es kommen noch ein paar Dinge, die wir uns so ein bisschen ins Stammbuch schreiben. Ich habe heute einen Bibeltext mitgebracht, zu dem ihr in aller Freude aufstehen dürft. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unsere Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstanden und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Dann werden andere biblische Gestalten noch aufgezählt und überhaupt in diesem Kapitel. Aber nun geht's weiter. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort und wir danken dir dafür, dass du durch dein Wort heute noch zu uns sprichst. Herr, mache dieses Wort durch deinen Heiligen Geist lebendig und verständlich für uns, was es für uns bedeutet, heute mit diesem Wort zu leben. Amen. Amen. Vielen Dank, Sarah. Setzt euch bitte wieder. Ich bin zum Beispiel für das Wasser dankbar. Ja? Wir haben es gerade gehört. Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist ganze Menge bei uns Christen. Ich habe den Satz noch nach einer anderen Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung, und das klingt ähnlich. Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein griechisches Wort dafür lautet Hypostasis. Ihr braucht euch das nicht zu merken, Aber ihr sollt wissen, dass es das Neue Testament im Griechischen geschrieben wurde. Und das bedeutet Gewissheit, Überzeugung, Verständnis, aber auch im Vertrauen darunter stehen. Es ist ein Beweis, dass etwas Unsichtbares real ist. Dass Gott real ist. Und was ganz wichtig ist, Glaube ist nicht materiell. Glaube ist des göttlichen Ursprungs. Wann fängt ein Mensch an, Gott zu glauben? Was sagt die Bibel dazu? Ist das eine Eigenentscheidung des Menschen, dass er sich das erarbeitet hat? Ist es einfach eine Tracht Prügel von den Eltern, damit der Sohn glaubt? Ist es die Vorbedienung der Schwiegereltern, dass der künftige Schwiegersohn ihre Tochter bekommt, wenn er sich taufen lässt? Ich gucke mal in die... Nein, überhaupt, das steht überhaupt nicht drin. Also, ist der Mensch hier entscheidend bei dem Glauben? Die Bibel sagt was anderes. Nämlich, viele meinen zwar, dass das eigene Entscheidung des Menschen ist, gleich von Anfang an. Aber jeder Mensch, auch du und ich, ist von seiner Natur aus tot, geistlich tot. Jeder Mensch ist ein Sünder. Und deshalb sind wir alle gemeinsam Kinder des Sohn Gottes, in dem Moment, wo wir auf diese Welt kommen. Das hören wir vielleicht nicht so gerne, aber es ist so. So sieht Gott uns Menschen. Und wir lesen im Römerbrief Kapitel 3, Abvers 9, also haben wir Juden denn nun den anderen Menschen gegenüber einen Vorteil? Das dachten die Juden damals gegenüber den Nicht-Juden, die zum christlichen Glauben kamen. Nein, überhaupt keinen. Wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft des Sünders stehen. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, aber alle haben sich von Gott abgewandt. Mit anderen, man kann es auch übersetzen, die alle haben sich geirrt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, nicht ein einziger. Es gibt keinen Gerechten. So sieht der Mensch aus. Und in der Bibel haben wir andere Stellen, die das genauso beschreiben. Ich habe da in Klammern zwei Zitate aus Psalm 14 und 53 eingefügt. Alle Menschen stehen unter dem Einfluss der Sünde. So war es, so ist und so wird es bleiben, bis Jesus wiederkommt. Ein kleines Beispiel. Was ist, wenn ein Mensch unter dem Einfluss des Alkohols steht? Oder Drogen? Hat das Einfluss nur auf seine linke Hand oder rechte? Auf alles, sogar auf sein Denken. Das hat auf den Menschen ganz Einfluss. Nur der Unterschied zu Sünde ist, wenn man Alkohol getrunken hat, irgendwann ist man nüchtern. Gehe ich davon aus, wenn man inzwischen nicht wieder getrunken hat. Aber mit der Sünde ist es anders. Es ist viel schlimmer. Sie bleibt weiter existieren. Sie gehört weiter zu unserer Natur. Und unter diesem Einfluss der Sünde befinden wir uns. Keiner ist gerecht. Alle sind von diesem Weg abgekommen, abgewichen, haben sich geirrt. Jeder Mensch, auch ein guter Mensch, ist ein Sünder. Darum braucht der sündige Mensch Hilfe, Rettung, Versöhnung mit Gott, von dem sich der Mensch abgewandt hat. Es gibt in der Bibel verschiedene Bibelstellen, die das beschreiben. Wie ist das möglich? Das war sogar im Alten Testament. Ich zeige euch hier zwei Herzen. Eins aus Stein, und jetzt denkt euch das dazu, eins aus Fleisch, rote Farbe. Ich wollte nicht jetzt vom Metzger ein Herz holen, aber auf jeden Fall. Zwei verschiedene Herzen. Und schon im Alten Testament wird es beschrieben, im Buch Hesekiel, und ich werde ihnen ein Herz schenken, in dem Einigkeit herrscht. Und ich werde ihnen einen neuen Geist geben. Ich nehme das Herz aus Stein, aus ihrem Körper, und gebe ihnen stattdessen ein Herz aus Fleisch. So oder so. Gott kann es tun. Gott kann es tauschen. Gott kann es durch seinen Geist es verändern. Das wurde schon im Alten Testament angesprochen. Zwei Herzen. Der Mensch ist in seiner Natur durch die Sünde verdorben. Wir können aber durch den Glauben gerettet werden. Durch den Glauben an Gott und insbesondere an Jesus Christus, der schon im Alten Testament angekündigt wurde, genauso wie der Geist, der das steinerne in das fleischerne Herz verwandeln kann. Für dieses Geschenk des Glaubens können und sollen wir als Christen in erster Linie dankbar sein. Was bewirkt konkret dieser Glaube, unser Glaube an Jesus Christus, wenn wir an ihn glauben? Im 2. Korintherbrief lesen wir im Kapitel 5, Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. Ja, unsere Rettung ist nur durch Versöhnung mit Gott möglich. Wie geht das? Der gerechte Gott hat die Welt durch seinen Sohn Jesus Christus mit sich versöhnt und rechnete dann ihre Sünden nicht mehr an. Und er tat das durch Jesus Christus, indem er unsere Sünden auf sich genommen hat und für sie am Kreuz starb. Und daran werden wir uns gleich beim Abendmahl erinnern. Damit versöhnte er uns mit sich selbst. Was bedeutet das für unseren Glauben? Da wir es von uns aus nicht glauben können, brauchen wir Hilfe von außen. Wir brauchen eine Macht, eine Kraft von außen, die es möglich macht. Wir brauchen den Geist Gottes, damit aus unseren Herzen diesen Tausch erleben. Damit wir wieder das Herz haben, das Gottes Vorstellungen entspricht. Nur Gott kann es tun. Und hier beginnt das Evangelium von Jesus Christus, unserem Retter. Da wir dazu nicht imstande sind, unseren Glauben zu produzieren oder zu generieren, brauchen wir Gottes Hilfe. Das beschreibt die Bibel. Und in der Bibel lesen wir von der Gnade der Erwählung, von der Neugeburt und von der Umkehr, von dem rettenden Glauben, von der Versöhnung. Das alles bewirkt Gott. Die Versöhnung mit Gott bewirkt durch den Glauben. Einmal ist ein schlauer Mann, ich glaube, der war ein Oberstufenlehrer, ein Nikodemus, ein Gelehrter, zu Jesus gekommen und redete mit ihm. Und dann sagte Jesus zu ihm: Ich versichere dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir sehen hier wieder, die Neugeburt, die geschieht von oben. Das ist Gottes Wirken. Das ist Gnade. Das ist Geschenk. Das können wir selber nicht machen. Weder für uns, noch für jemand anders. Das kann nur Gott bewirken. Wir können dafür beten für jemanden. Aber tun können wir es nicht. Und das musste damals der Nikodemus erfahren, dass sein steinernes Herz durch Gottes Geist in ein neues verwandelt wurde, sonst würde er Gott nicht sehen können. Meine Lieben, jeder Mensch braucht eine Auferstehung zum neuen Leben in Christus. Und das Wunder der Neugeburt ist bis heute Herz und Mitte der frohen Botschaft des Evangeliums. Und das können wir nicht verschweigen als Christen. Dieses Wunder zu erleben, damit das geschieht, muss der Mensch von oben durch Gott berührt werden. Amen. Und erst dann gibt es den Glauben. Erst dann gibt es die Neugeburt. Und dann kann man umkehren, dann kann man als Jünger Jesus nachfolgen. Römer 10. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Der Mensch muss neugeboren werden, damit er mit einem neuen Herzen glauben und dann diesen Glauben vor anderen Menschen bekennen kann. Nach der Neues Leben Übersetzung klingt das: Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekennen deines Mundes wirst du gerettet. Also, wir haben schon festgestellt, wir sind als Christen Gott dankbar für das Geschenk des Glaubens. Und wir sind auch dankbar für die Versöhnung mit Gott, die dank Jesus Christus möglich ist. Und diese Versöhnung versetzt uns in einen anderen Stand, dass wir aus dem Glauben neu leben können. Wofür sind wir als Gemeinde dankbar? Natürlich sind wir für all das dankbar, was gerade aufgezählt wurde. Aber in der Bibel steht ein ganz wunderbarer Text im 2. Korintherbrief. So sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Meine Lieben, wir sind Gott dafür dankbar, dass er ein Gott der Gnade ist. Denn die Erlösung von den Sünden ist möglich. Und wir sind Gott dafür dankbar, dass er noch Geduld hat mit der Welt, damit so viele Menschen wie möglich umkehren können. Und dass diese Gnade Gottes immer noch da ist und immer noch greift. Und wir sind dankbar, dass es noch diese Zeit der Gnade, der Rettung und der Erlösung gibt. Und wofür wir noch dankbar sind, dass wir dabei auch mitwirken können als Christen. Mehr noch, nicht nur können, sondern es ist eine vornehme Aufgabe, unser Auftrag, Menschen zu Gott zu führen, ihnen von diesem Gott zu erzählen, von der Versöhnung. Lasst euch versöhnen mit Gott. Sie inständig sogar darum bitten. Meine Lieben, als diese Kirche vor 40 Jahren gebaut wurde, man hat dieser Kirche den Namen Erlöserkirche gegeben. Gestern haben wir gehört, da gab es drei verschiedene Namen im Rennen, aber mit drei Stimmen hat sich dieser Name durchgesetzt. Fand ich äußerst knapp. Aber ist mir wurscht. Ich finde den Namen sowieso am schönsten von allen, den drei, die da vorgeschlagen wurden. Denn dieser Name ist ein Programm. Sagt eben das aus, was unsere Aufgabe als Christen sind. Wir treffen uns hier, um unseren Retter und Erlöser Jesus Christus zu feiern. Und wir sind hier in der Seestadt Bremerhaven, um diese Botschaft der Versöhnung weiterzugeben. Wir geben sie weiter an Menschen, die vielleicht unversöhnt miteinander, aber auch mit Gott und vor allem mit Gott leben. Und diese Versöhnungsbotschaft, wenn sie bei ihnen ankommt und wenn Gottes Gnade dort gelandet ist, versetzt sie in die Lage, dass sie aus der Sinnlosigkeit ihres Lebens, aus der Verlorenheit gerettet werden, aus ihrer Gebundenheit, aus verschiedenen Verstrickungen. Danke für die Erlöserkirche in einer gebeutelten Stadt. Und das ist die Stadt wirklich. Wir haben eine Botschaft der Versöhnung. Und wir sind Botschafter der Versöhnung. Wir sind heute Gott dafür dankbar. Wir wollen das aber noch intensiver als in diesen 40 Jahren tun. Die Stadt, die Menschen haben sich in den letzten 40 Jahren verändert. Das, was vor 40 Jahren gegriffen hat, greift heute möglicherweise nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Immer wieder und immer neu muss sich die Gemeinde erfinden und zwar danach fragen, Gott, was willst du mit uns? Zu welchen Menschen sollen wir gehen? Welche Türen öffnest du uns? Und wir sollen aufmerksam sein und bereit, durch die Türen durchzugehen, die Gott uns eröffnet hat. Heute haben wir einiges davon gehört. Wir gehen zu den Menschen. Wir haben hier eine Außenstelle, eine Rettungsstation in einem, sage ich mal, problematischen Viertel, unseren Lebensraum. Jeden Tag treffen sich dort Menschen. Und wenn man sich das anschaut, da gehen die Mitarbeiter in den Stadtpark, verteilen Brote und erzählen von Jesus. Da gibt es Gesprächskreise, da gibt es Kleiderkammer, Suppenküche, Andachten, Hauskreise, alles Mögliche. Wozu? Damit die Menschen die Versöhnungsbotschaft erfahren. Suppe, Seife, Seelenheil. Das haben sich, wer hat sich das auf die Fahne geschrieben? Die Heilsarmee. So was Ähnliches geschieht dort. Suppe, Seife, Seelenheil. Das wollen wir den Menschen bringen. Jesus Christus ist der Retter. Er ist dein Retter. Komm zu Jesus. Das wird auf allen Kanälen gesendet. Können wir dafür dankbar sein? Wir haben Gott auch zu danken dafür, dass wir hier eine Art Rettungsinsel und Station sind. Und wir wollen dem auch gerecht werden. Wir wollen hier nicht nur schöne Stunden feiern, schön zusammensitzen in Wärme, wobei das ist jetzt fast verboten. Ja gut, aber auf jeden Fall trockenen Fußes oder wie auch immer. Sondern wir möchten hier, dass diese Retter und Erlöser gefeiert wird und dass Menschen kommen und gerettet werden. Und das haben wir alles erlebt in der Corona-Zeit. Fremde Menschen, die in ihrer Sinnlosigkeit in dieser Zeit nach dem Sinn des Lebens gesucht haben, sind in die Gemeinde gekommen. Wir sind dankbar für alle Taufen, die wir in den letzten Jahren hier hatten. Und wir sind dankbar für Menschen, die jetzt auf der Warteliste sind, um getauft zu werden. Und heute sind wir für etwas Besonderes dankbar. Wir sind dankbar, dass wir eine Mehrgenerationengemeinde sind. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben Menschen im verschiedenen Alter, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und noch mehr Erwachsene und ganz, ganz, ganz Erwachsene. Wie nennt man das? Okay, Alter. So ist es. Ja. Nicht zu lachen, ab 60 fängst du an. Ja? Auf jeden Fall. Wir sind dankbar dafür, dass wir heute auch einen neuen Jugendpastor einführen werden. Es sind so viele Gründe, um dankbar zu sein. Es liegt uns so am Herzen, dass auch die Kinder und die Jugendlichen ihrem Alter gerecht diese Versöhnungsbotschaft erfahren, dass sie Bibelwissen haben, dass ihnen das erklärt wird, auch ihre Fragen, und dass für sie diese Erlöserkirche, das Gemeindezentrum, auch ein Zuhause ist. Wozu? Damit sie dann auch ausschwärmen können und in den Schulen, überall, wo sie sich befinden, auch davon erzählen, dass sie Jesus erlebt haben, von ihm gehört haben zumindest. Zusammenfassend, wir danken Gott als Christen für das Geschenk des Glaubens. Wir danken für die Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus und dass wir bei diesem Werk der Erlösung mitwirken können. Ist es wenig? Nein, es ist viel. Ich habe gedacht, ich schreite jetzt hier. Nein, aber okay. Gut, dann wisst ihr was, ich bete jetzt und ihr könnt schon jetzt dazu aufstehen, dann singen wir ein Lied, bevor wir Abendmahl feiern. Himmlischer Vater, es sind in diesem Hause, in diesem Gemeindezentrum viele Menschen zum Glauben gekommen. Sie haben dein Evangelium gehört. Sie haben sich hier taufen lassen. Sie haben ihre Gaben entdeckt und sie auch eingesetzt. Es waren ganz, ganz viele. Sicherlich. Es haben sich in diesem Gemeindehaus auch unschöne Sachen abgespielt. Das ist überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Aber Herr, heute, am Erntedank 2022, sind wir zutiefst erfüllt mit Dankbarkeit. Und wir möchten dir das auch sagen. Wir möchten das auch feiern. Wir möchten vor allem dich feiern als unseren Gott. Was wäre aus uns, wenn wir dich nicht gekannt hätten? Herr, du bist ein großer Gott, großartiger Gott, ein allmächtiger Gott. Und durch Jesus Christus, in der Kraft deines Geistes, bringen wir jetzt dir die Ehre. Amen.
Feiern, lasst uns loben, lasst uns singen für Gott, lasst uns hören.